Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder der 5. Juni 2023. Andreas schickt das Orchester gerade aus dem Studio. Guten Morgen und du siehst sowas von frisch aus.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, da sagt das Orchester gerade auch. Die sind jetzt gerade einen Kaffee trinken und kommen nachher wieder rein zum Ende. Also ganz normaler Tag heute. Ja, wir haben zum Wetter einiges zu sagen. Nachdem es ja doch eine sehr heiße und sehr warme Phase war in den letzten Wochen und auch sehr trocken und dann dieses Feuer dort war, sind wir jetzt sehr glücklich, dass es geregnet hat. Könnte jetzt langsam auch wieder aufhören, tut es aber nicht. Das heißt also, wir werden die nächsten Tage tatsächlich ein bisschen bewölkt haben und zwischendurch Schauer. Aber insgesamt ist es eine angenehme, gute Luft, die man draußen atmen kann. Und damit kann man auch umschreiben, dass es nicht sehr warm ist.
Also während die Zwiebeln und der Lauch das Ganze gut verkraften, die draußen sind, leiden die Tomaten, die ich zum ersten Mal ins Freiland gesetzt habe, doch ein bisschen. Und dementsprechend wäre es schön, wenn es, aber gut, der Mensch ist nie zufrieden mit dem Wetter, ne?
Nein, so ist es nicht, aber die Hühner sind auch sehr zufrieden, das muss man auch ganz klar sagen. Also Klaus hat seine Mädels voll im Griff, die sitzen jetzt aufgrund der starken Fuchspopulation jetzt momentan im Freilaufgehege, wo sie viel Platz zum Laufen haben, aber ganz raus in die Natur wollen wir sie im Moment nicht lassen.
Und dann lungern sie immer an der Tür, wenn man vorbeikommt. So, lass uns doch mal raus.
Ja, aber dann gibt es eben halt was Leckeres reingeschmissen und dann freuen die sich auch.
So ist es. Wir schmeißen einfach rein oder schmeißen raus. Jetzt fangen wir jedenfalls erst mal an mit unseren Nachrichten. Und dieser so wahnsinnig sympathische Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, der im Moment dabei ist, den Landwirten die Luft zuzudrehen, der hat eine Ehefrau und auch die kommt jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Ehefrau von Landwirtschaftsminister Özdemir heißt Pia Castro, die ist Journalistin und die, so berichtet der Pleiteticker, gehört auch zu den Journalisten, die sich von der Bundesregierung haben bezahlen lassen. Und das ist natürlich eine ziemliche Angelegenheit. Normalerweise müsste das in der Tagesschau Meldung Nummer 1 sein und auch bei den Mainstreamern müsste das ganz vorne drauf sein. Indes, wir suchen fast vergeblich. Aber der Pleiteticker unter Julian Reichelt, der hat das veröffentlicht. Und wer war verantwortlich für die Zahlungen? Das war das Ministerium der Parteifreundin und Kollegin von Herrn Özdemir. Und die heißt Annalena Baerbock.
Wer hätte das gedacht? Interessanterweise hat sich da doch pressemäßig was geändert. Ich denke an den Landwirtschafts-Ötzi jetzt direkt, der ja Landwirtschaftsminister ist, der ja vor vielen Jahren irgendwie dieser Flugmeilen-Affäre ja, da stand dann doch im Raum gewisse Fragen auch der Unterschiede. Schlagung, so etwas war da im Raum und er ist dann ja über ein paar Jahre abgetaucht, war dann in Washington, hat sich erholt und kam nach seinem mehrjährigen Washington-Aufenthalt auch als völlig umgewandelter Mensch zurück und war dann plötzlich wieder ganz oben, hat entsprechende Position. Seinerzeit hatte man auf jeden Fall pressemäßig noch darüber berichtet. Zurzeit hat sich das dann doch massiv geändert. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Also Pia Castro, die Ehefrau von Herrn Özdemir, die wurde von der Regierung für Moderationsaufträge bezahlt. Das geht aus einer neuen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Renner hervor. Und die gesamten Enthüllungen liegen dem Pleiteticker vor. Da heißt es, Frau Castro arbeitet bei der Deutschen Welle, dem Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland. Zwar ist die Deutsche Welle Mitglied der ARD, finanziert sich jedoch ausschließlich aus Steuergeldern und ist direkt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, deiner Lieblingspolitikerin Claudia Roth von den Grünen, unterstellt. Und Was ist da jetzt genau vorgefallen? Also für das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock hat Frau Castro zwei Veranstaltungen moderiert, während ihr Mann ebenfalls zeitgleich in der Bundesregierung saß. Dann hat sie in der vergangenen Legislaturperiode unter Heiko Maas von der SPD moderiert. Und alle Veranstaltungen werden nicht offengelegt, was die ausgezahlten Summen angeht. Hier heißt es wörtlich, die Bundesregierung hat sie in einem absurden Vorgang unter strenge Geheimhaltung gestellt, wie eigentlich nur Geheimdienstangelegenheiten oder Ähnliches.
Also für mich sind hier zwei Faktoren, die ich sehr interessant finde. Du sagtest gerade, dass die Deutsche Welle sich ausschließlich über Steuergelder finanziert, aber gleichzeitig Mitglied bei der ARD ist. Also wie darf ich denn das verstehen? Also ich finde ja schon die Frage und die Diskussion um die Rundfunksgebühren, die sind ja schon wirklich mehr als in die Kritik gekommen. Und wenn man jetzt noch erfährt, dass also ARD-Mitglieder, die da zumindest mit zusammenhängen, ausschließlich über Steuergelder, kommt das da noch obendrauf auf die Gebühren oder ist das aus den Gebühren mitfinanziert? Aber das sind ja keine Steuern, das frage ich mich. Naja, und die andere Geschichte entspricht ja eben halt dieser neuen Clan-Struktur, die wir gerade haben. Das kennen wir ja von dem Habeck-Clan und anderen Clans und wir kennen es auch von Olaf Scholz und seine ganzen Bankenstrukturen, die da im Hintergrund sind, Cum-Ex-Scholz. Das ist ja mittlerweile offenbar auch ganz offen, dass die ganzen, Hubertus Heil, glaube ich, auch seinen Trauzeugen damit reingebracht hat irgendwo. Also mittlerweile Korruption, wohin man guckt. Und ich glaube, das ist kein Bashing, wenn man so etwas sagt, sondern schlicht und ergreifend, ja, das, was wir gerade erfahren müssen. Leider.
Ja, es ist so, wie es ist. Das sind nun mal diese Zeiten. Es kommt ja auch ans Licht, ans Tageslicht. Und es heißt hier zum Schluss, in der Meldung vom Pleiteticker wird nochmal so zusammengefasst, dieser grüne Filz, diese Syndikatskultur. Da heißt es, der Vorgang wird nur wenige Wochen nach der Entlassung von Patrick Greichen bekannt. Habecks Staatssekretär hatte unter anderem in seiner Rolle als Mitglied einer Findungskommission zur Besetzung eines wichtigen Postens in der Deutschen Energieagentur, der DENA, seinen engen Freund und Trauzeugen Michael Schäfer vorgeschlagen. Dieser Interessenkonflikt wurde jedoch nicht offengelegt. Aber die Grünen haben offenbar aus dieser Affäre immer noch nicht gelernt. Jetzt entscheidet man sich wieder zur Vertuschung, anstatt offen mit der Sache umzugehen. Erklärt die Bundesregierung das Ganze zum Staatsgeheimnis, obwohl die Journalistin Pia Castro, die gleichzeitig die Ehefrau von Cem Özdemir ist, in doppelter Hinsicht von Steuergeldern bezahlt wird.
Und das sind natürlich eindeutige Indizien, dass hier jetzt die Vertuschungssituation Formen annimmt, weil hier offenbar im Raum steht, dass herauskommen könnte, das ist eine Mutmaßung und im Konjunktiv gesagt von mir, dass offenbar die gesamte politische Kaste deren Clans im Rahmen dieses Syndikats, worüber wir immer wieder sprechen, in Verbindung mit den gesamten Journalisten. Wir haben Eckart von Hirschhausen, der käuflich war. Wir haben beispielsweise Herrn Kerner, der käuflich war. Und das sind dann natürlich keine objektiven journalistischen Vertreter mehr, sondern das sind dann Apparatschiks. Es ist doch ganz logisch. Einen anderen Begriff kann man dafür nicht finden, wenn man es seriös wirklich benennen will.
Auch von der Tagesschau waren einige dabei, Linda Zervakis zum Beispiel, die jetzt zu einem kommerziellen Sender gewechselt ist. Ich glaube, ProSieben ist es. Und damit sind wir bei der Tagesschau, die mir ganz gut bekannt ist aus der Vergangenheit. Ich war über 18 Jahre dort. Und die wird jetzt ganz scharf kritisiert. Die Welt berichtet darüber von dem Medienwissenschaftler Hermann Rothermund. Und was kritisiert er? Dass sich nämlich die zentrale Präsentationsform der Tagesschau im Ersten seit den 50er Jahren kaum verändert hätte. Und er sagt, statt Ereignisse zu erklären oder die Berichtsfolge zu moderieren, verlesen die Sprecher Zusammenfassungen der redaktionell ausgewählten Ereignisse. Das hat er in einem Beitrag geschrieben für die Nachrichtenagentur EPD. Und dann sagt er, Der Tonfall ist sanft autoritär und lässt keinen Zweifel darüber zu, dass es so ist und nicht anders in der Welt zugeht. Andreas, jetzt weißt du, woher dieser Tonfall bei mir kommt. Ich war zu lange da.
Naja, und ich habe ja auch mittlerweile mich dran gewöhnt, immer die Hände an der Hosennaht zu haben, wenn du schon guten Morgen sagst. Das ist eben halt dieser gigantische Respekt, der die ARD doch da eingebracht hat, auch in deine Person. Aber jetzt wird es für mich einfach klarer und jetzt können wir natürlich psychotherapeutisch ganz anders vorgehen, nachdem wir das nun auch offengelegt haben.
Ich wollte eigentlich tatsächlich thematisch über das Thema reden und nicht, naja, so eine kleine küchenphilosophische Gardinenpredigt hören.
Naja, ich bin Hobbyphilosoph, Hobbypsychologe und auch viele andere Dinge, die ich als Hobby habe. Also gar keine Frage. Aber du hast völlig recht. Was hier natürlich dargestellt wird, das ist interessant, dass die Tagesschau seit den 50er Jahren sich nicht verändert hat. Also offenbar auf konservative Werte steht. Interessanterweise, aber mittlerweile mit diesen konservierten Werten, die sie haben, vermeintlich haben, damit natürlich eine progressive, wilde Durcheinanderpolitik vermarkten, völlig unkritisch und so weiter. Und solange man damals natürlich auch noch versucht hatte, zumindest den Eindruck zu erwecken, objektive Nachrichten zu verlesen, wobei Nachrichten ja schon nachgerichtet sind, ergibt sich aus dem Wort. Heute haben wir ja eine Situation, dass wir eine tendenziöse Berichterstattung haben und das immer noch im selben Image. Da ist natürlich eine Manipulations-Spannungsbogensituation ganz klar zu analysieren.
Also wenn man denkt, so die ersten Tagesschausprecher, Karl-Heinz Köpke, der eine oder andere von euch wird sich noch erinnern, oder Dagmar Berghoff, die war ja dann auch eine ganze Weile meine Kollegin. Und ich war, wie gesagt, ja nun auch eine Weile dabei. Und es ist tatsächlich so, und das ist das, was Roter Mund, dieser Medienwissenschaftler, hier kritisiert. Er sagt, diese Form der Nachrichtenaufbereitung, dass da also einer hockt und das vorliest, was andere sich ausdenken, beziehungsweise, das hat er nicht gesagt, von den Agenturen abschreiben, das habe ich jetzt gesagt, zusammenbastelt, sagt Andreas, das ist eben dieser Stil und das symbolisiert für Herrn Rotermund ein Alleinstellungsmerkmal, international im Vergleich. Bei der britischen BBC, sagt er, seien die Präsentatoren zugleich als Journalisten erkennbar und machten Gesprächsangebote, anstatt als Verkünder unangreifbarer Wahrheiten zu fungieren. Und die Tagesschau-Redaktion lege dagegen offenbar Wert auf die Vermeidung des Dialogs. Die Sendung, wörtlich sagt er das, vermittelt den Eindruck einer Kurzandacht in der Wohnzimmerkapelle.
Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass so viele Menschen die Tagesschau doch immer wieder sehen, erkennt oder lässt erkennen, dass die Sehnsucht nach konservativen Werten übrigens sehr groß ist. Selbst wenn dabei unsinnige und tendenziöse Nachrichten rauskommen, wie ja heute bewiesen ist in der Tagesschau, denn es ist keineswegs einfach pauschal die Wahrheit, sondern eine Wahrnehmung, die man dann auch noch einmal richtig durchfärbt. Und das macht das Ganze eigentlich erst tragisch. Würde jetzt die Tagesschau anfangen, doch ihre tatsächlichen Nachrichten oder ihre Informationen objektiver zu gestalten, könnten sie aus meiner Sicht sogar eine Renaissance erleben. Aber das werden sie nicht tun. Wir sehen ja die Abrichtung, die da mitschwingt.
Na, nun heißt es, dass die Tagesschau immer noch die meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland sein soll. Letztes Jahr sollen im Schnitt 10,1 Millionen Menschen im ersten die Sendung angeschaltet haben. Und in den dritten und weiteren Programmen, das nimmt man hier zusammen, ich habe damals schon Zweifel gehabt an diesen Zahlen, denn auch das, Andreas, ist ja etwas ganz Verrücktes. In diesen Zeiten, wo man mit KI alles berechnen kann, wo also die Digitalisierung überall Einzug gehalten hat, gibt es, was die Einschaltquoten angeht und die Berechnung, nur ein einziges System, dieses Gesellschaft für Konsum, Markt- und Absatzforschung, GfK. Und das wird seit Jahrzehnten überhaupt nicht hinterfragt. Da habe ich mir schon oft, aber da bin bin ich zu blond wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum da nichts hinterfragt wird.
Naja, Churchill hat schon gesagt, ich glaube nur Statistiken, die ich selbst gefälscht habe. Und wir wissen mittlerweile anhand der Kalkulation, wie man uns präsentiert, zum Beispiel die Inflationsraten, die man angeblich auf 6 oder 7% reindreht. Und in Wirklichkeit sind es über 20 real für den Bürger, die dort wirklich ankommen. So kann man natürlich immer irgendwelche Dinge zusammenbasteln. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Dinge dort so laufen. Ich gucke mir zum Beispiel an die Auflagen, und da spricht man dann auch von der verkauften Auflage von großen Zeitungen, die Welt oder Welt am Sonntag oder die Frankfurter Allgemeine. Und dann muss man eben halt wissen, dass dort auch die gesamten Zeitungen, die kostenlos in den Flugzeugen verteilt werden, auch mit reingerechnet sind. Und wenn man die mal rausrechnen würde, dann würde man relativ schnell feststellen, dass die Auflage einen großen Teil eben halt schlichtweg nicht vorhanden ist, sondern man sie einfach statistisch dazu rechnet. Deshalb rechnen sich die Dinger ja auch mittlerweile alle nicht mehr.
Ja, also auf jeden Fall wird hier an der Tagesschau herumgemäkelt und es heißt eben auch, dass nicht nur der Eindruck einer Kurzandacht in der Wohnzimmerkapelle hergestellt oder vermittelt wird, sondern dass eben auch in der gesamten Sendung, die durch einen Sprecher präsentiert wird, sich kaum Eigenrecherchen außerhalb von institutionellen Bezügen fänden. Und entsprechend tauche vor allem der Typus des Sprechers oder Akteurs einer Organisation auf. Andreas, letzte Frage zu diesem Thema. Die aktuelle Kamera damals, die hatte auch solche Sprecher, oder?
Das war wirklich identisch. Die aktuelle Kamera kennen vielleicht die Jüngeren nicht, das war die Nachrichtensendung der DDR, die damals gelaufen ist und die erinnert mittlerweile übrigens auch vom Nachrichteninhalt ganz genau dem, was wir heute in der Tagesschau erfahren, nämlich kurz bevor das System zusammen kollabierte, wir dann plötzlich feststellen mussten, dass man dann dort in der aktuellen Kamera die großen Erfolgszahlen dargestellt hatte und alles ist richtig gut und alles ist stabil wie nie. Und das größte Problem, was wir derzeit haben, sind die Rechtsextremen. Und wenn wir dann gucken, was in Leipzig gerade passiert, dann kann man da auch mal ins Schwanken kommen. Die Bürger sind nicht blöd. Und wenn dann Zahlen kommen, die mittlerweile bei einem Fünftel der deutschen Wählerberechtigten, die sagen, sie würden die AfD wählen, 20% ungefähr, die man übrigens pauschal über die Öffentlich-Rechtlichen als Nazis betitelt, das ist ja das Problem, und die gleichzeitig gezwungen werden, ihre Gebühren zu bezahlen an die öffentlichen Sender, um sich dann als Nazi beschimpfen zu lassen, da wird das Ganze schon ziemlich klar, wie weit hier Realität oder Wahrnehmung von der Wahrheit eben entfernt sind.
Ja, und dann bleiben wir noch einen Moment bei der Tagesschau in einem anderen Zusammenhang. Auch wieder der Pleiteticker ist es, der das bringt. Spannenderweise warten wir in anderen Medien auch wieder leider vergeblich darauf. Es gab ja jetzt am Wochenende gewalttätige Ausschreitungen in Leipzig. Und da sollen Linksextreme randaliert haben, Barrikaden in Brand gesetzt, Polizisten angegriffen haben, 50 Beamte wurden verletzt, 30 Extremisten sollen festgenommen worden sein. Und hier wird jetzt moniert, wie die Tagesschau darüber berichtet hat, nämlich über Menschen, die für die Versammlungsfreiheit demonstrierten und über Proteste aus der linken Szene, bei denen es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam. Das Wort Linksextremisten wurde tunlichst vermieden. Die Gewalt wurde heruntergespielt und dafür hagelt es jetzt Kritik.
Naja, also wenn wir wissen aus den vorherigen Nachrichten, die wir vorhin schon durchgenommen haben, dass die Journalisten großflächig offenbar bezahlt werden von der Politik, das ist ja ziemlich eindeutig. Und man versucht, diese Zahlen zu verschleiern und zu vertuschen, ganz offen. Ja, aus welchen Gründen sollten wir dann annehmen, dass die Tagesschau eine objektive Darstellung der Realität bringt? Das liegt doch ganz offen auf der Hand.
Naja, bei mir war es ja damals auch so. Ich habe da abends vorgelesen, auch vor einem Millionenpublikum. Und wenn es dann so ist, dass man selbst als derjenige oder diejenige, die vorliest, bei der einen oder anderen Meldung denkt, sag mal, kann das wirklich stimmen? Und dann eine Diskussion innerhalb des Redaktionsteams vor der Sendung in Gang zu setzen versucht und es dann einfach heißt, lies, was da steht und sei jetzt hier still, so ungefähr. Also so ähnlich habe ich das schon mehrere Male erlebt gehabt. Dann kann man natürlich tatsächlich auch wenn man nur Sprecher ist, doch ins Überlegen kommen und fragen vielleicht. Gut, aber ich will hier nochmal zurückkommen. Also die Bild, die hatte auf jeden Fall auch darüber berichtet, dass die Tagesschau eben das Kind nicht beim Namen genannt hatte, als da die Extremisten Menschen angegriffen haben. Und der Historiker Hubertus Knabe, der hat den Bericht der Tagesschau ebenfalls scharf kritisiert und gegenüber der Bild gesagt, das Wort Auseinandersetzung lässt den Leser oder Zuschauer glauben, dass Polizei und Demonstranten aufeinander losgegangen sind. Dabei ging die Gewalt aber von den Demonstranten aus. Und er fügte hinzu, dass die brutale Gewalt gegen die Polizei, also es sind unter anderem Steine geflogen, Pyrotechnik, sonstige Gegenstände auf die Beamten, in der Berichterstattung der Tagesschau nicht deutlich genug dargestellt und die Gewalt der Linksextremen dadurch verharmlost wurde. Und er sagt, warum sprechen Sie in Ihrem Bericht eigentlich immer wieder von Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei, während dem Bericht zufolge ausschließlich die Linksextremisten gewalttätig wurden? Und Andreas, da fällt mir diese ganze Corona-Demonstrationszeit an, die ja dann völlig anders in der Tagesschau und vor allem von den Kommentatoren der Tagesthemen dargestellt wurden.
Genau, und da sind wir wieder vor ein paar Jahren, ich habe das schon einige Male gesagt, wo dann die Köpfe, wie auch Heiko Schrang und andere, dann in Berlin gestanden haben und haben sich für die Freiheit der Menschen, haben sich für die freie Meinungsäußerung eingesetzt. Und das wurde dann schnell mit dem Begriff rechtsextrem dann betitelt. Oder wenn wir daran denken, als man vor nicht allzu langer Zeit diese große medial aufgezogene Verhaftung der sogenannten Reichsbürger vollzogen hatte, da standen dann irgendein älterer Herr mit einem Jackett gepflegt, mit einem Halstuch, der wurde abgeführt in einer gebückten Haltung und dann wurde das als rechtsextrem bezeichnet. Während ich mir die Bilder jetzt ansehe dort in Leipzig, wo gewalttätige Terroristen auch Aktionen machen und dann wird das eben halt mehr oder weniger dann umschrieben. Um es ganz klar zu sagen, jede Form von Gewalt ist schlimm, ob von rechts oder von links und es gibt mit Sicherheit rechte Gewalttäter. Das ist nicht die Frage und alles ist zu verurteilen. Aber es geht hier darum, dass die tendenziöse Berichterstattung wieder einmal darauf schließen lässt, wer von wem abhängig ist und das passt zu Hirschhausen und Co. und zu diesen Geldern, die dann fließen, die dann immer wieder dann ja, das Bild klären.
So, jetzt haben wir aber genug Medienkritik heute vorgenommen bzw. hier wiedergegeben. Wir selber würden nie kritisieren. Wir berichten halt nur über den Ist-Zustand. Andreas, ich möchte jetzt mit dir über die Immobilienpolitik sprechen, der derzeitigen Regierung, die völlig fern von Logik und Vernunft zu sein scheint und die wir jetzt gerade in Deutschland beobachten. Also ich sehe dich ja manchmal, wenn du da am Schreibtisch sitzt und mit dem Kopf schüttelst, wenn du das Thema wieder aktualisierst. Und jetzt sind doch einige unserer Leser und Hörer hier im Kanal als Immobilienbesitzer betroffen. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben gerade einen neuen Artikel veröffentlicht, der sich mit der physischen Vernichtung der Häuser durch die angeblichen Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen. Markus Krall, der Finanzexperte, der beschreibt ebenfalls in einem Update der ökonomischen Gesamtlage den tatsächlichen Zusammenbruch des Immobilienmarktes, beziehungsweise beschreibt er die Enteignung. Und dann gibt es aktuell ein Interview auf Politik Spezial mit Angelika Barbe, die eine Zwangshypothek prognostiziert. Was passiert denn gerade mit den deutschen Immobilien, die noch vor wirklich sehr kurzer Zeit das größte Ziel eines deutschen Bürgers war?
Ja, die Enteignung der Immobilieneigentümer läuft gerade in diesem Augenblick vor unseren Augen bereits ab. Viele verstehen es einfach nur nicht. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, und ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass die Bürger sich so offensichtlich von einer Berliner Regierung über den Tisch ziehen lassen und die Reibung dabei sogar noch als Nestwärme empfinden zum Teil. Also man ist teilweise nur noch fassungslos über diese Selbstaufgabe der Eigenverantwortung. Wir hatten in unseren Crash-Prognosen ja seit Jahren verschiedene Szenarien, auch in unserer geistigen Vorstellung. Aber diese unfassbare Dummheit, die wir gerade erleben, die lag jenseits unserer Gedanken. Und zwar von denjenigen, die es ausführen und die es mit sich machen. Machen lassen. Das möchte ich hier mal in aller Klarheit sagen. Und die, die sich angesprochen fühlen, die meine ich natürlich, die anderen nicht. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Wir sehen vor unseren Augen derzeit die größte Vernichtung der Kultur, der Ökonomie, ja der gesamten Errungenschaften, die Deutschland als ehemaliges Land der Dichter und Denker hervorgebracht hat. Und dazu gehören auch die Immobilien.
Steigen wir mal konkret ruhig ein. Was du meinst, denn diese Einleitung ist ja schon auch emotional.
Das kann man wohl so sagen, denn da geht einem manchmal die Galle hoch. Bleiben wir also konkret. Du sprachst gerade von dem Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und da kommen die ersten Punkte gut rüber. Gehen wir mal ganz logisch ran. Die EU-Kommission forciert seit 20 Jahren das Dämmen der Häuser. Und jetzt soll ab 2028 mit noch strengeren Vorschriften und mit Strafen und letztlich sogar mit Benutzungsverboten der Energieverschwendung der Garaus gemacht werden. Also Dämmen der Häuser heißt ja in der Praxis vor allem das Kleben von Styropor auf die Hauswände. Einige haben das ja schon gesehen. Und wir erinnern uns noch, das war ja auch schon, als wir noch da gelebt hatten. Diese Styropormanie ist aus meiner Sicht besonders erstaunlich, weil dieses Material aus Erdöl hergestellt wird und bei der Produktion werden gewaltige Mengen an CO2 anfallen. Aber nicht nur dieser Widerspruch zur offiziellen Grünpolitik ist mit Styropor verbunden. Das gesamte Paket der Dämmungspolitik führt zu absolut skurrilen Effekten. Zum Beispiel ist da ein Effekt die Beseitigung der Frischluft in den Wohnungen. Also um die Auflagen zu erfüllen, müssen bereits seit 2 Jahrzehnten die neuen Objekte gedämmt werden. Und dies geschieht überwiegend, indem man die Häuser mit Styropor beklebt, wie ich gerade gesagt habe. Anschließend werden auch noch verschiedene Verputze außen aufgebracht, also quasi mit Spachteln aufgezogen, bis eine totale Dichtung erreicht ist. Und bei jeder Novelle wird die Dicke der Styroporplatten nochmal erhöht, also noch dicker, noch mehr. Und diese neuen ab 2028 zu erfüllenden Auflagen, die bedeuten nichts anderes als die Vorgabe einer noch dickeren Isolierungsschicht um das Haus herum. Und im Sommer kommt es dann bei hohen Temperaturen, die die Oberfläche des Styropors dann extrem erhitzen, in den Wohnungen zu einem unerträglichen Hitzestau, der übrigens nur mit einer Klimaanlage zu korrigieren ist, die übrigens auch viel Energie verbraucht. Und im Winter ergibt sich ein ganz anderes Problem. Styropor speichert Wärme nämlich gar nicht. Styropor verhindert nur, dass die Wärme aus den Räumen entweicht, sodass ein stickiges Raumklima entsteht. Die Bewohner lüften dann also, womit die Dämmung dann wieder sabotiert wird. Man erkennt also schon die Absurdität.
Aber jetzt sag mal ehrlich, wenn du sagst, Styropor speichert Wärme nicht, sondern verhindert nur, dass die Wärme aus den Räumen entweicht, ist das nicht ein Speichern?
Nein, 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 dass die nicht aus den Räumen weicht. Das heißt, es geht ja darum, dass die stickige Luft, die übrigens nicht in der Lage ist, Wärme zu halten, verbrauchte Luft kann Wärme nicht halten, sondern die sinkt dann ab. Man braucht frische Luft, die ständig sich auswechselt, damit sie überhaupt wieder mit Wärme erfüllt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.
Diese ganzen Umstände, die haben ja zur Entwicklung geführt des sogenannten Passivhauses, bei dem die Fenster nicht aufgemacht werden können. Das ganze Jahr wird über eine Klimaanlage Luft in die Räume gepumpt, wie es auch in Flugzeugen und U-Bahn-Tunnels passiert, wie das übrigens inzwischen hier in Nordamerika leider, leider auch in den ganzen großen Hotels der Fall ist, wo tatsächlich die Fenster gar nicht mehr zu öffnen sind. Also man müsste sie einschlagen, um frische Luft zu bekommen. Und diese Passivhaus-Klimaanlagen, die arbeiten ja selbstverständlich mit Strom. Es geht also um die Abschaffung der Frischluft, wenn ich das richtig verstehe. Die Vertreter des Passivhauses glauben offenbar, dass man mit dieser Technik ein angenehmes Raumklima herstellen kann.
Na, es kommt die Frage, was man unter angenehm empfindet. Wenn man sagt, ich finde es angenehm, wenn ich keine frische Luft habe, dann mag das stimmen. Aber ich persönlich mag zum Beispiel frische Luft. Aber ich möchte noch mal kurz zum Styropor zurückkommen. Dieses Material dämmt ja. Allerdings in beide Richtungen. Das ist nochmal wichtig, weil die Frage gerade da war. Und es lässt nicht nur die Heizwärme nicht raus, es lässt auch die Sonneneinstrahlungen nicht in die Wohnung hinein. Es geht also nicht nur um die Abschaffung der Frischluft, sondern auch um den Abschied der Kraft von der Sonne. Also paradox ist dabei, man lässt dann die Sonnenstrahlen nicht ins Haus, will aber, dass auf dem Dach Sonnenkollektoren installiert werden, die die notwendige Energie erzeugen sollen. Parallel dazu sprechen sich sogenannte Wissenschaftler dann unter Bill Gates dafür aus, die Sonne noch zusätzlich zu verdunkeln, wodurch die Photovoltaik wieder ausgebremst und ad absurdum erklärt wird. Also dümmer geht's also alles nicht mehr, egal was wir ansprechen. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten beschreiben den Styropor-Unsinn einfach. Und zwar fassen Sie es zusammen. Diese versiegelten Häuser sind vergleichbar mit einem Menschen, der beim Skifahren oder beim Bergsteigen einen dichten Anorak und vielleicht auch noch eine Hose aus Kunststoff trägt. Nach wenigen Stunden ist man schweißnass. Und zu genau dem gleichen Effekt kommt es bei einem dichten Haus. Es entsteht Wasserdampf, der allerdings nicht entweichen kann, weil die Dämmung nicht abgelegt wird wie ein Anorak, sondern dauerhaft am Haus klebt. Und in diesem Umfeld, da gedeihen naturgemäß Algen und Pilze, vor allem Schimmelpilze, also genau die Hausbewohner, die man auf keinen Fall beherbergen möchte. Also feuchte Dämmklappen übrigens haben zudem auch keine Dämmwirkung mehr.
Das klingt wirklich, ich kriege hier schon Atemnot, während du das hier alles aufzählst. Man kann ja auch daraus ableiten, dass durch die angeblichen Klimaschutzmaßnahmen mit dem Styropor an den Wänden das Gebäude nicht nur ein schlechtes Raumklima hat, sondern auch das Gebäude selbst durch die entstehenden Mikrobenschäden schwer geschädigt wird. Also wahrscheinlich dann auch vorzeitig entwertet werden könnte.
So muss man das ganz klar interpretieren. Und das passt ja auch zur offensichtlichen Agenda, den privaten Immobilienmarkt in Deutschland und dann im Prinzip im Nachhinein auch in der EU nachhaltig zu zerstören.
Also man kann es sich alles nicht vorstellen. Und ich erinnere mich immer wieder an ein Gespräch, Andreas, das wir beide, als wir noch in Deutschland zu tun hatten, geführt hatten mit einer älteren Dame, die gesagt hat, ja, ihr mit euren Verschwörungstheorien. Und dann hat sie ein paar Fragen gestellt und die konntest du beantworten. Und auf einmal saß sie da und weinte. Und dann haben wir sie gefragt, warum sie denn weint. Und da hat sie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann das nicht glauben, dass das vorsätzlich gegen Menschen so gerichtet wird.
Und genau das ist das Hauptproblem. Das liegt nämlich nicht nur irgendwie, wenn das manchmal so pauschal rüberkommt, dass ich sage, alle Menschen sind dumm. Das meine ich natürlich nicht, sondern es ist auch eine Gutgläubigkeit da. Weil viele Menschen sich nicht vorstellen können, dass solche finsteren vorsätzlichen Gedanken tatsächlich die Politik mittlerweile durchseucht haben.
Ja, und wir behaupten ja nicht, dass das Vorsatz ist, aber wenn man die Fakten hier alle zusammenzählt, dann kann jeder zu seiner eigenen Lösung oder Beobachtung kommen. Naja, egal. Jetzt kommen wir zur Entwertung der Immobilienpreise insgesamt. Da spielen ja auch noch eine ganze Menge weiterer Faktoren eine Rolle, die zur tatsächlich regelrechten Enteignung der Immobilieneigentümer jetzt führt.
Und dieses Phänomen ist nicht neu und setzt sich konsequent fort. Früher war es ja mal so, ihr kennt noch die Werbung, wir verbauen ihrer Zukunft ein Zuhause, kennen wir alles. Oder die Immobilie ist die beste Altersversorgung, die eigengenutzte womöglich. Und heute merken alle, Mensch, die haben gelogen. So ist es eben gar nicht, das sehen wir nämlich jetzt. Okay, also allein durch den Überfall auf die Immobilienbesitzer mit Zwangsmaßnahmen der sogenannten Sanierungen, wie dieses Styropor oder neue Heizungen. Übrigens, wobei man dann die alten Heizungen rausnimmt und dann nach Rumänien oder Bulgarien gebracht werden, wo man sich über diese alten deutschen Heizungen sehr freut. die nämlich im besseren Zustand sind als die bisherigen Heizungen in Rumänien, die man noch im Betrieb hat, aber immer noch gelaufen sind, interessanterweise. Also die gehen jetzt nicht irgendwie auf den Schrott, sondern die werden weiter genutzt. Zum Glück, kann man ganz klar sagen, denn alles andere macht auch keinen Sinn. Und diese Überfallmaßnahmen vom Habeck-Clan, die kosten dem deutschen Immobilieneigentümer rund 20% des vorherigen Wertes. Mit anderen Worten, die Immobilienpreise fallen dadurch um diese 20% Zwangsmaßnahmen, die man den Bürgern auferlegt. Und dazu kommt jetzt noch ein weiterer Preisverfall von schätzungsweise 30% allein durch das gestiegene Zinsniveau. Wenn wir überlegen, dass wir einen extrem boomenden Immobilienmarkt hatten, diese extrem steigenden Immobilienpreise. Man glaubt, dass die Immobilie wertvoller gewesen ist. In Wirklichkeit ist das ein Vermögensinflationsvorgang. Die Immobilienpreise sind inflationär nach oben gegangen, weil der Zins so günstig war. Weil die Menschen nicht gerechnet haben, was kostet eigentlich das Haus, was ich finanziere, sondern was kostet die monatliche Rate? Einer der kapitalsten Fehler, wo ich mir seit Jahren den Mund fusselig rede und viele andere auch, die da wirklich ein bisschen was von verstehen. Kurz, die allermeisten Immobilienbesitzer haben ein bisheriges Eigenkapital nach Abzug der noch bestehenden Hypotheken und eben halt der Preisverfälle, die jetzt noch kommen im Prinzip, also weit unterhalb dessen, was da an Preis jetzt fällt. Also wenn die Immobilienpreise fallen, so wie das jetzt gerade der Fall ist, wird das Eigenkapital der Eigentümer komplett aufgezehrt, in den meisten Fällen, weil nämlich viele noch Hypotheken haben. Mit anderen Worten, die Immobilie wird bereits schon enteignet durch die neue Bewertung. Das ist ein Enteignungsvorgang. So hat man sich das gar nicht vorgestellt. Und das ist jetzt der Punkt, mit dem die Leute klarkommen müssen.
Das ist ja keine gute Aussicht. Aber wie sieht es denn aus mit den Immobilieneigentümern, die keine Schulden haben? Die könnten es ja aussitzen, oder?
Sicher ist das keineswegs, denn da kommt ja auch noch die laufende Bankenkrise zu, die jetzt auch richtig Fahrt aufnimmt. Die meisten Banken sind faktisch nicht mehr risikotragfähig, weil sie nämlich kein Eigenkapital mehr haben. Was heißt das? Das Eigenkapital, was ein Unternehmen, auch eine Bank hat, ist das Risikokapital, mit dem ein Unternehmen am Markt agiert. Dieses Eigenkapital hat man von den Banken in Anleihen investiert und die Anleihen sind im Kurs gesunken und damit ist das Eigenkapital weg. Man unterlässt es von staatlicher Seite lediglich, den Banken vorzuschreiben, dass sie eine Anpassung in die Bilanzen vornehmen, sondern man sagt einfach, ihr braucht das in den Bilanzen gar nicht reinschreiben, denn ihr bekommt das Geld ja irgendwann zu 100% zurück. Eine völlig absurde Situation. Das ist also Bilanzbetrug vom Allerfeinsten. Und eigentlich dürften sie überhaupt keine Geschäfte mehr machen, wenn man eine seriöse Bilanzpolitik verfolgen würde. Aber das kann man sich nicht mehr leisten. Und der Staat, der tritt ja als Komplize quasi auf einer wirklichen Straftat aus meiner Sicht. Das ist mir auch ganz wichtig.
Also Andreas, wenn man ja davon ausgeht, dass bei diesem sogenannten jüngsten Gericht, über das ja immer häufiger auch die Rede ist, wo alles Falsche zusammenbrechen muss, wenn man davon ausgehen würde in diesem Zusammenhang, dann ist damit verbunden ja offenbar auch eine komplette Desillusionierung und ein extrem hoher Vertrauensverlust in sämtliche Gewerke, denen man früher mal vertraut hat. Ob das der Staat, Politik, Regierung, ob das die Wissenschaft, die Ärzte sind und so weiter. All das, was wir jetzt seit einigen Jahren hier erleben, das erschüttert einen ja bis ins Mark.
Also wir müssen eines dazu sehen. So ganz schwarz möchte ich das gar nicht mal malen, weil wir haben momentan eine Struktur, dass wir erkennen, dass ein Fünftel der Menschen jetzt oppositionelle Gedanken zulassen, die man vorher nicht zugelassen hatte, weil die Opposition einfach mit Pauschalurteilen weggebügelt wurde. Und es wurde gar nicht mehr gesagt, was dort besprochen wurde, sondern einfach nur, das sind die Bösen, das sind die Rechten. Das ist ein Hauptproblem, was wir derzeit haben. Wir haben eine einheitliche kapitalistische Einheitsregierung Deutschland, wie damals die SED, ist es jetzt eine KED, die kapitalistische Einheitsregierung Deutschland, wobei die auch sozialistisch geprägt ist. Und jetzt kommt eben halt der Punkt, dass viele Menschen sagen, nein, ich mache das nicht mehr mit. Und wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die immer wieder auftreten, nämlich von dieser Partei, die 20% hat, nämlich der AfD, dann stellt man fest, dass dort eine Kompetenz eindeutig zu erkennen ist, nämlich logische Schlussfolgerung. Und das heißt nicht, dass ich mit Parteien übereinstimme, mit gar keiner, weil ich kein Freund von Parteien insgesamt bin. Nicht die Frage. Aber aus dieser Schiene heraus könnte sich dann relativ schnell, bevor man diese ganzen dramatischen Dinge umsetzt, zum Beispiel die Zwangsversteigerung durchzieht, weil die Banken irgendwann in so große Schwierigkeiten kommen, dass sie versteigern müssen, denn die Bilanzen fliegen momentan aus allen Richtungen raus, da könnte es sein, dass man das noch bremsen könnte. Und dies mit der, also das ist eigentlich die Situation.
Also Zwangshypothek, ein Thema, das auch noch auf die Menschen zukommt.
Ja, die Zwangshypothek ist ja eigentlich so eins meiner Steckenpferde, mit denen ich mich über Jahre beschäftigt habe. Nun ist für mich mittlerweile eine neue Situation eingetreten, die ich gerade durchdenke. Ich will euch gern daran teilhaben lassen, weil ich da noch keine abschließende Beurteilung für mich gefunden habe. Wenn man eine Zwangshypothek machen will, wie sie im Jahre zum 01.01.2024 möglich wäre, dafür hat man das Lastenausgleichsgesetz im Dezember 2019 geändert. Dann würde man aber doch sehen, dass die Immobilienpreise möglichst hoch sind, dass ich bei einer Quote von zum Beispiel 50% möglichst viel rausziehen kann als Staat, um mich zu refinanzieren. Also durch eine Zwangshypothek. Nun sehen wir aber im Moment durch andere Maßnahmen, durch Wärmepumpenmaßnahmen und so weiter, in Verbindung mit Finanziers der Immobilienmogule aus dem Ausland, die Gelder investieren darin, dass die Immobilienpreise momentan eingedampft werden, die meisten Deutschen sich die Immobilien nicht mehr leisten können und dann ausländische Unternehmen kommen und diesen Immobilienmarkt dann leer kaufen, wenn er runtergebrochen ist. Jetzt stellt sich die Frage, macht ein Lastenausgleich im Moment eigentlich noch Sinn? Man enteignet die Leute auch schon über eine, ja, ich sag mal, über die Inflationen und eben halt auch über die anderen Maßnahmen, die wir mittlerweile ja alle kennen.
Ich danke dir für diese atemberaubenden Informationen, die keinen Hausbesitzer glücklich machen werden, aber die leider besprochen werden müssen. Ihr Lieben, wir wechseln das Thema. Wir kommen jetzt zu den BRICS-Staaten, die ja sich gerade treffen. Und am Rande dieses Treffens der Außenminister aller BRICS-Staaten, das Treffen findet in Südafrika, in Kapstadt statt, da hat sich der russische Amtskollege Sergej Lavrov, der ist da, Putin nicht, weil da gibt es ja einen Haftbefehl, der ausgestellt wurde. Und wir werden mal sehen, ob er sich dieser Sache aussetzen will noch. Auf jeden Fall gab es am Rande des Treffens ein Zusammenkommen, ein Austausch zwischen Herrn Lavrov und Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan, so heißt er. Und beide Staaten intensivieren zurzeit ihre Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Also sie sagen auch innerhalb der Vereinten Nationen. Und der saudische Außenminister traf sich auch mit seinem indischen Amtskollegen. Und man spricht auch hier von einem produktiven Meinungsaustausch. Und Saudi-Arabien ist jetzt eins auch von mehreren Ländern, wir sprachen schon darüber, die eine Mitgliedschaft anstreben in der BRICS-Gruppe. Dazu gehören ja auch Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Venezuela und einige Anwärter mehr, die entweder einen formellen Beitrittsantrag gestellt haben oder ihr Interesse bekundet haben. Ich glaube, insgesamt sind es fast 20. Aber man rückt noch nicht raus, wer noch alles dazugehört. Und Andreas, diese Formation der BRICS-Staaten, wir sprechen ja öfter darüber und jetzt ist es allmählich auch in den Mainstream-Nachrichten bei den Hofberichterstattern angekommen, dass die Politik dieser Länder sich deutlich von der des Westens unterscheidet und dass das auch bei diesem Treffen jetzt absolut deutlich wird.
Naja, also das Ganze läuft voran und das ist auch der Grund, warum die Vereinigten Staaten momentan so aus dem Ruder gelaufen sind, auch in ihren Aussagen nach außen vom Weißen Haus und die Querelen innerhalb des Weißen Hauses, des Deep State, Gebäudes, eben halt auch des Pentagons, was da dort alles auseinanderläuft, weil der US-Dollar sich gerade eventuell in der Luft auflöst, der in der Kernschmelze steckt. Was übrigens bedeutet auch, dass dann der Euro den Bach runtergehen muss, denn der Dollar kann nicht untergehen und der Euro bleiben, wobei der Euro untergehen kann und der Dollar könnte bleiben, weil die Weltleitwährung USA, eins der großen Probleme, was viele nicht realisieren, ist eben halt der Hauptpunkt. Und wenn jetzt gerade Saudi-Arabien und andere Staaten, wie zum Beispiel China oder Brasilien und wie sie alle heißen, Russland natürlich mit der extrem starken Ökonomie im Verhältnis zu den anderen, dann auch noch das Ziel steht, eine sachwertgedeckte Währung überhaupt zu favorisieren. Rohstoffe, eventuell Gold, eventuell Ölvorkommen oder andere Dinge, als Bewertung für das eigene Geldsystem zu unterlegen. Damit wäre natürlich der Dollar, der mit nichts unterlegt ist. Auf der Rückseite steht drauf, in God we trust. Also man baut also ausschließlich auf Vertrauen. Und es braucht ein starkes Vertrauen mittlerweile, um an den Dollar zu glauben.
Also es ist ja von den BRICS-Staaten schon eine Bank gegründet worden, die New Development Bank, die als Alternative zur Weltbank aufgebaut wird. Und die planen ja eine eigene gemeinsame Währung, die den US-Dollar ersetzen soll, Andreas. Und wenn jetzt diese Gruppe immer größer wird und natürlich Russland, China dazugehören, was inzwischen, ich sag's mal in Anführung, schon fast Hassobjekte geworden sind des Westens und die BRICS-Partnerländer alle eine Linie durchgezogen haben, nämlich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Abstand zum Westen genommen haben. Keiner der Mitgliedstaaten hat Russlands oder von Russland initiierten Krieg gegen die Ukraine verurteilt oder Sanktionen unterstützt. Und dazu kommt, BRICS repräsentiert ja schon weit über 3 Milliarden Menschen und ein vereintes Bruttoinlandsprodukt, wie es hier heißt, von 25 Billionen Dollar. Das heißt, das ist ein ganz schönes Gegenargument.
Gut, diese 25 Billionen Dollar entsprechen etwas mehr als 10% des Weltbruttoinlandsproduktes, muss man auch ganz klar sagen. Aber diese 25 Billionen sind viel Realökonomie, während die westlichen Bruttoinlandsprodukte sich auseinandersetzen, vor allem mit Spekulation und mit Papierökonomie. Ökonomie. Auch das ist ganz wichtig. Nein, ich sehe es so, die USA haben als große Hegemonialmacht die Welt mehr oder weniger im Spitzkasten gehabt, über viele Jahrzehnte. Da gab es die Straussianer, da gab es eben halt die bestimmten Gruppierungen im Weißen Haus, die das Ganze umgesetzt haben. Und jetzt haben sich die ersten befreit. Die anderen standen noch ein bisschen unter Schock. Mir kommt das manchmal auch so ein bisschen vor wie das Stockholm-Syndrom, was viele Länder gegenüber USA hatten. Und jetzt geht der zweite plötzlich raus und befreit sich und der dritte. Und der Arm der USA wird immer schwächer und dieser Schwitzkasten funktioniert nicht mehr. Und jetzt langsam öffnet sich der Arm und jetzt fangen die ersten an und strömen raus. Und einige sind schon überlegen und sagen, wir gehen auch raus. Wir steigen jetzt auch aus. Und dann macht es plötzlich ganz schnell, schwupp, der Arm fliegt dann zur Seite und alle sind dann mehr oder weniger in einer Situation und fühlen sich befreit. Und dann ist das Spiel US-Dollar in dieser Form aus.
Blöd halt nur, wenn dieser Arm, der immer schwächer werdende Arm, der Arm ist, der Europa auch hält.
Im Moment noch. Aber auch das wird irgendwann vorbei sein. Wir dürfen nicht vergessen, diese schwere europäische Krise, die wir gerade erleben, diese Zerstörungswut, die ich da rein interpretiere, ich interpretiere ja, ich mache ja nur Meinungen. Das ist der Unterschied zu Eva, das möchte ich nochmal klarstellen, dass Eva macht die objektiven Nachrichten und ich versuche immer meine Meinung damit reinzubringen. Aber das ist trotzdem nur temporär, was in Deutschland läuft. Auch wenn diese Zeitphase sich über ein paar Jahrzehnte hinziehen kann, irgendwann beginnt wieder der Aufbau.
Also ich möchte mal hier in NTV reinlesen, was so die einzelnen Länderchefs bei diesem Treffen, BRICS-Treffen geäußert haben. Chinas Vizeaußenminister Ma Zhaoju, oder so ähnlich, der sagt wörtlich, wir lassen uns nicht von anderen vorschreiben, wie wir die Lebensbedingungen für unsere Bürger verbessern. Sein indischer Kollege kritisiert existierende wirtschaftliche Machtkonzentrationen, durch die, wörtlich, zu viele Nationen, zu wenigen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Und die BRICS-Mitgliedsländer, die verlangen jetzt eine Reform des UN-Sicherheitsrates. Schwellenländer sollen wesentlich mehr Einfluss bekommen. Und Indiens Außenminister Jaishankar, der sagt, die alten Wege werden der neuen Situation nicht mehr gerecht. Wir sind ein Symbol des Wechsels. Und wir müssen handeln.
Gut, das klingt natürlich jetzt großartig. Ich möchte an der Stelle, weil das läuft uns ja so ein bisschen wie Öl runter, noch zu bedenken geben, es gibt auch noch immer die Möglichkeit, dass das Ganze zum großen Spiel gehören könnte. Auch das im Konjunktiv. Wenn ich das so sage, dann nicht um zu verunsichern, sondern einfach nur, um auch klar zu machen, dass wir auch nicht irgendwo final mit der Wahrheit auftreten, sondern auch nur mit der Wahrnehmung auf der Basis der uns zur Verfügung stehenden Informationen. Und wenn wir nicht alle Informationen haben, dann ist es eben halt auch schwierig, wirklich da final etwas zu sagen. Ernst Wolf zum Beispiel, den ich sehr schätze, der glaubt, und das möchte ich ganz deutlich unterstreichen, dass das alles zum Spiel gehört. Indien hat gerade die größte Banknote abgeschafft. Finde ich unheimlich interessant. Wobei die größte Banknote eine Kaufkraft hat, die kleiner ist als bei uns in Europa die kleinste Banknote, also der 5-Euro-Schein. Aber dieser wird nun abgeschafft. Und dann soll alles mehr oder weniger auf digital umgestellt werden. Das sind für mich wiederum WEF-Einflüsse, die man da rein interpretieren kann. Ernst Wolf macht das aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Was aber wirklich der Fall ist, ob das ein Doppelspiel oder ein Doppeldoppelspiel oder ein Doppeldoppeldoppelspiel ist, das kann man wirklich momentan noch schwer erkennen. Wir sind jetzt dabei, gerade sehr genau zu beobachten. Ich fummel mich da jeden Tag rein. Was läuft gerade auf den Weltfinanzmärkten und vor allem in den Zentralbanken der einzelnen Staaten ab?
Naja, so richtig einig scheinen sich da ein paar nicht zu sein. Ich glaube, das kann man schon sagen. Das ist ja sehr offenbar. Nun ist Südafrika ja das kleinste BRICS-Partnerland, aber eines, das die Türen nach Afrika weit öffnet. Der südafrikanische Präsident Ramaphosa, der hat riesen Einfluss in der Afrikanischen Union. Und die afrikanischen Staaten, die bieten wiederum ausschlaggebende Stimmen in der UN und sind wichtige Rohstofflieferanten. Das ist natürlich wieder eine Nachricht, die Russland freut und die sie mit nach Hause nehmen. Lavrov ist ja seit Tagen mit fast russischen Medienvertretern auf dem afrikanischen Kontinent wieder einmal unterwegs. Und die sind in Burundi, in Kenia, in Mosambik, jetzt am Kap der guten Hoffnung. Andreas, das sind ja vielleicht doch auch Zusammenhänge, die, wenn sie zu diesem Bild gepackt werden, wieder neue Formen ergeben.
Das stimmt und ich bin auch guter Hoffnung. Nicht, dass das falsch verstanden wird, wenn ich dann immer noch diese zweite Variation nicht völlig unter den Tisch fallen lassen will. Wenn gerade Russland momentan eine große Rolle spielt als einer der größten Rohstofflieferanten der Welt, bin ich an der Stelle ein wenig beruhigt. Denn ich versuche immer zu beobachten, welche konkreten Entscheidungen werden von welcher politischen Führung gemacht. Und die Führung, die ich jetzt erkennen kann im Kreml und in Moskau, ich rede nicht von Kriegen, ich rede jetzt von der politischen Führung im Innern und Familienpolitik und all diese Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht mit dem WEF vereinbar. Und daran erkennt man dann eben auch dieses Stück Hoffnung, was da ganz deutlich am Horizont zu sehen ist.
So, jetzt möchte ich noch ganz kurz hier gerade stellen oder klarstellen, Putin wird jetzt nicht erwartet, sondern erst zu dem Gipfeltreffen der BRICS-Staatschefs, jetzt sind es ja die Außenminister, in Johannesburg im August. Da soll Putin hinreisen. Da ist man jetzt überhaupt nicht amüsiert in Südafrika auch, denn man weiß immer noch nicht, wie man mit diesem Haftbefehl umgehen kann und wie man damit auch umgehen sollte. Ja, und es heißt hier, der Ukraine-Krieg, der hat eben viel beigetragen zu dieser wachsenden Polarisierung in der Geopolitik. Und unter diesem Eindruck haben die BRICS-Staatschefs alle nochmal bekräftigt, dass sie offen sind für die Aufnahme neuer Mitglieder, darunter eben auch Erdöl exportierend bzw. produzierender Staaten. So ist es richtig. Und Öl ist ja auch der Kasus Knaxus für die Zukunft von BRICS. Das sagen zumindest die Experten. Saudi-Arabiens Außenminister ist auch in diesem Hotel, wo man sich trifft, in dem 12 Apostles heißt das. Und die Kollegen aus Kuba sind da, aus dem Kongo, den Komoren, Gabun, Iran, Kasachstan, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da kungelt man wahrscheinlich die Zukunft der Welt aus.
Ja, was hier ganz wichtig ist bei dieser BRICS-Ausrichtung ist, dass die Staaten Wert drauf legen auf diese physischen, ökonomischen Zusammenhänge und auch auf die Rohstoffe, die sich dort vereinen. Und wenn jetzt Saudi-Arabien noch dazukommt und Russland und dann noch Südamerika größere Teile, ich rede nicht nur von Afrika, sondern auch von Südamerika, wo wir wissen, dass die Rohstoffe für Batterienbau entsprechend mit einintegriert werden, dann ist irgendwann das Terrain der reinen Börsenspekulationsökonomien, die wir im Westen haben, zumindest stark ausgeprägt, die kommt dann wirklich auf sehr dünnes Eis.
Ja, und damit sind wir beim nächsten Thema. Und dieses nächste Thema dreht sich um Privatflugzeuge. Wir haben ja hier schon berichtet, wenn die ganz großen Köpfe, die Menschenfreunde, die Philanthropen, die Milliarden auf den Konten und anderswo liegen haben, wenn die sich treffen in Davos beim WEF oder eben auch bei der WHO, da kommen ja auch ganz wichtige Leute. Und die allermeisten, auch beim Bilderberger-Treffen, die kommen in einem Privatjet. Und wir haben ja oft schon gesagt, also wenn es hier um Klima und so weiter geht, dann geht das eigentlich nicht. Und da scheint es, also zumindest von einer Seite her, jetzt ein paar Vorstöße zu geben, dass es eben nicht nur uns, also so Otto-Normalverbrauchern, an die Nieren geht oder eben an den Geldbeutel, dass das Fliegen teurer wird, dass man auch Emissionsscheine bezahlen muss, sondern bei den Privatflugzeugen sieht es jetzt auch so aus. Und es gibt jetzt Auswertungen, zum Beispiel von der Nichtregierungsorganisation CE Delft. Und die erregen in der Klimadebatte die Öffentlichkeit, solche Flüge nämlich, dass man 100 Kilometer oder unter 100 Kilometern mit dem Privatjet absolviert, was diese Herrschaften nicht selten tun. Das ist keine Seltenheit, dass man eben solche kurzen Strecken fliegt. Und diese Ultra-Kurzflüge gibt es auch im Ausland. Und deswegen gibt es jetzt schon Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die Niederlande, Österreich, die jetzt die Gesetze verschärfen wollen. Und die haben vor ein paar Tagen in einem Brief an die Europäische Kommission strenge Klimaschutzregeln für Flüge mit Privatjets gefordert. Da heißt es, Geschäftsreisen und private Luxusreisen mit Privatjets hätten einen exzessiven Kohlenstofffußabdruck je Kopf und ständen daher zu Recht in der Kritik. Das meldet die FAZ und hier wird weiter aus dem Schreiben zitiert. Vor diesem Hintergrund sind jüngst erhobene Forderungen nach Schritten wie dem Verbot von Reisen mit Privatjets verständlich und müssen adressiert werden. Privatjetflüge sind ein Hobby von Superreichen.
Tja, was soll man dazu sagen? Die Superreichen werden weiterfliegen und wenn sie dann die CO2-Kosten um ein Vielfaches erhöhen, von mir aus um ein Tausendfaches, wenn einer über 100 Milliarden verfügt beispielsweise, ist ihm das völlig wurscht, ob dieser Flieger kostet 1 Milliarde oder 500 Millionen oder ob die laufenden Kosten liegen bei 10 Millionen im Jahr oder bei 50 Millionen im Jahr. Also das ist so eine Diskussion, die letztendlich wieder unterstreichen soll als eins der vielen Symptome, um den Klimawandel zu beweisen und immer wieder das Thema nach vorne zu bringen.
Ja, es könnte tatsächlich auch Augenwischerei sein, viel Dampf um nichts. Und wir haben heute mit der Meldung das hier auch weiter verbreitet, aber möglich, dass erstmal da nichts passiert. Nächste Meldung, Andreas, das sind die E-Autos. Die E-Autos, die werden ja als die Zukunft überhaupt angepriesen. Wir haben inzwischen auch durchaus Bekannte in Europa, die mit diesen Dingern durch die Gegend kurven und die gar nicht so glücklich sind damit.
Nein, also jeder, der so ein Ding hat, und ich kenne einige, die so eine Kiste fahren, weil manche Unternehmen verpflichten sich im Rahmen dieser Vorgaben, nämlich der Politik, dann alle ihre Fuhrparks auf E-Autos dann umzustellen. Und das Chaos ist also kaum zu beschreiben auf allen Kanten, wenn ich das sehe. Einfach deshalb, weil es nicht genügend Schnellladestationen gibt. Und Schnellladestationen, das sind dann so Dinger, wo man dann schon 15 Minuten dran bleibt. Ich meine, ein normales Tanken dauert maximal 5 Minuten, eher 3. Aber das sind dann eben halt 15 Minuten und dann hat man gerade mal wieder 120 Kilometer oder so etwas, vorausgesetzt es ist kein Winter, dann sind es nur 40. Und wenn man dann längere Strecken hat, dann wird das irgendwann zu einem Spießrutenlauf. Und ich habe das Gefühl, die wenigsten Mitarbeiter mit solchen Autos, die haben im Kopf noch ihre Termine, die sie eigentlich gerade bewerkstelligen sollen, sondern vor allem nur die Tatsache, wie bekomme ich das hin, dass ich da überhaupt ankomme? Und die Hauptaugenmerke liegen in der Planung mittlerweile der Tankstellen. Es ist also wirklich kaum zu glauben.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu eigentlich dem Vorzeige-E-Auto, dem Tesla. Und der Tesla ist ja auch bekannt dafür, dass der also jetzt einen Autopilot hat, mit dem man in die Zukunft des fahrerlosen Fahrens kommt. Also, dass man sich dann praktisch auf die Rückbank setzt und sich von der KI durch die Straßen buxieren lässt. Und Tesla ist ja überhaupt das Vorzeigeauto und das Vorzeigemodell, was das angeht. Jetzt ist ein Bericht veröffentlicht worden. Tichys Einblick gibt den wieder. Und zwar wurde der geschrieben hier von Dr. Helmut Becker. Der war Mitglied des Sachverständigenrates der Fünf Weisen und hat 24 Jahre als Chef Volkswirt den Expansionskurs der BMW AG begleitet. Und er war Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Business Economics. Und der macht immer wieder Wirtschaftsanalysen und Kommunikationstreffen und berät eben auch Unternehmen und so. Und der sagt jetzt, mehr als 1000 Unfälle hat es mit diesem schönen Autopiloten bei Tesla gegeben, dass das Ganze lieber unterm Teppich gehalten wird und dass aber doch in Wahrheit der Autohersteller Tesla beim autonomen Fahren viel größere technische Probleme habe, als man bislang gedacht hat. Vor allem, als es eben auch kommuniziert wird. Und 1000 Crashs seit 2015 durch Teslas Autopilot, das ist schon eine ziemliche Summe.
Ja, und daraus müsste jetzt natürlich sofort die weitere Diskussion um KI auch entstehen. Denn wir wissen ja, dass gerade Elon Musk ja auch das Thema KI immer mehr kritisiert, vielleicht auch aufgrund der Daten, die er hat, durch seine eigenen Autos, die mit diesen Systemen ja letztendlich auch aufgebaut sind. Wenn ich dann gesehen habe, dass es offenbar Tests gegeben hat mit militärischen Drohnen, die man losgeschickt hatte mit künstlicher Intelligenz, die sich plötzlich umgedreht haben in der Luft und haben dann plötzlich den Piloten angegriffen. Also wenn man sich diese Dinge einfach mal vor Augen führt, da können wir uns warm anziehen, was da noch alles auf uns zukommt.
Ja, und Herr Musk, Elon Musk, das ist ja der Tesla-Gründer, der, vielleicht sind es Ablenkungsmanöver, dass er jetzt so viel über die KI diskutiert und über Twitter und so weiter und am liebsten gar nicht über diese Tesla-Geschichte redet. Aber jetzt kommen wir mal hier zu Butter bei die Fische. Und zwar wird hier auch das Handelsblatt zitiert. Insider haben diesem Blatt gegenüber vertrauliche Daten zugespielt, die aus Teslas internen IT-Systemen stammen. Und es soll offenbar ein verärgerter Ex-Mitarbeiter gewesen sein, der das da veröffentlichen wollte, was ihm auch gelungen ist. Und dem Handelsblatt zufolge zeigten die Daten das Bild eines Elektroauto-Pioniers, der weit größere Probleme zu haben scheint als bekannt, mit seinem Autopiloten. Dadurch sind jetzt Daten ausgewertet worden von einem 12-köpfigen Team. sensible Personal, vor allem Kundendaten enthält diese Datei auch, was eben nicht nur die Behörden für Verkehrssicherheit, sondern auch Datenschützer und Gewerkschaften in Alarm versetzt haben soll. Und darunter seien sensible Informationen auch zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Laut Bericht liegen der Zeitung auch vertrauliche Informationen über mehr als 100.000 Beschäftigte vor, die unter anderem auch deren Privatanschriften und Gehälter ausgewiesen haben. In anderen der als vertraulich gekennzeichneten Dokumenten gehe es um Projekte, eben wie dem Autopiloten, die Entwicklung neuer Batteriezellen oder den geplanten Elektro-Pickup des US-Herstellers. Ja, und diese Daten eben lassen erkennen, dass beim autonomen Fahren diese Probleme enorm sind. Tesla hat das übrigens bestätigt und diese Qualitätsmängel seien bekannt seit längerem. Aber das hätte eigentlich auch nie jemanden gestört, auch die Kunden nicht, denn man habe ja den quirligen IT-Unternehmer Tesla in der Vergangenheit nicht nur regelmäßig mit frischem Kapital ausgestattet, sondern er ist ja zum Absatzmillionär geworden. Und also Teslas SUV-Modell Y soll im ersten Quartal 2023 mit 263.000 Einheiten erstmals auch zum meistverkauften Automodell auf der ganzen Welt geworden sein. Naja, und damit, Andreas, ist es natürlich schon heftig, wenn dann diese großen Mängel hier auch offenbart werden.
Ich glaube, dieses Y-Modell, das bezieht sich natürlich auch nur auf das meistverkaufte im Rahmen der Elektroautos. Mit Sicherheit nicht der gesamten Autos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute freiwillig sich solche Dinger kaufen. Das Problem ist ja, wenn man sich das kauft, ja eigentlich nur deshalb, weil entweder der Arbeitgeber das vorschreibt, weil diese Agenda der sogenannten menschengemachten Klimaaktivisten und diese ganzen Geschichten, dass die das vorgeben oder eben halt, weil der Staat dann subventioniert. Die Dinger rechnen sich also nicht, sondern man kauft sich ein Auto nur deshalb, weil der Staat was dazu gibt. Und das ist natürlich dann ganz klare Planwirtschaft, vielleicht sogar ohne Plan, aber das ist der Hauptpunkt, den wir hier haben. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin ja sehr old-fashioned an der Stelle.
Ja, es ist vor allem auch so, Tesla muss wohl in China seine 1,1 Millionen Fahrzeuge zurückrufen. Das entspricht einer zweifachen Jahresproduktion der Gigafactory Shanghai und zwar wegen elektronischer Störungen an den Bremssystemen. Und die chinesische Behörde für Marktregulierung sprach von einem Produktrückruf, der Ende Mai begonnen haben soll. Drei importierte und zwei in China hergestellte Tesla-Modelle sind betroffen. Und zwar von Januar 2019 bis jetzt April in diesem Jahr sind die produziert worden. Und es handelt sich laut der chinesischen Behörde eben um einen Bremsdefekt, den Tesla jetzt mit einem Software-Update beheben will. Und die Experten gehen davon aus, dass die Aktualisierung der Software über eine Mobilfunkverbindung realisiert wird und die Fahrzeuge dafür nicht in eine Werkstatt gebracht werden müssen.
Ich schüttel nur noch den Kopf. Wir hatten über 100 Jahre Automobilbauentwicklung und waren auf dem modernsten Stand und wir waren völlig konkurrenzlos in Deutschland. Man konnte mit relativ wenig Schadstoffen Autos herstellen, ökonomisch, ökologisch sauber, mit ganz geringen Treibstoffverbräuchen. Die Dieselfahrzeuge, die haben teilweise unter 4 Liter verbraucht, wäre alles möglich gewesen. Stattdessen hat man das Ganze abgeschafft. Und jetzt steht man da und muss diese 120 Jahre Entwicklung nachholen. Und das stellt man fest anhand der vielen Fehler, die jetzt auftauchen, die man dann wieder eben übersehen hatte. Und wenn das jetzt auch noch schadstoffarm sein soll oder auch noch der Natur dienen soll, dann habe ich irgendwas nicht verstanden.
Also auf jeden Fall gibt es Videos aus den USA, wo Tesla-Fahrer diese neue Autopilot-Version zeigen. Und da heißt es, dass gerade jetzt klar wird, dass diese Autopilot-Version zum Teil erratisches Verhalten zeige der Software, zum Beispiel abrupte Bremsvorgänge. Und das Autopilot-System steht nach mehreren Unfällen im Visier auch der Ermittlungen der US-Behörden. Und das jetzige Tesla-Datenleck bringt es an den Tag, denn die Probleme mit Teslas Fahrassistenzsystemen sind viel größer als bisher bekannt. Die internen Daten des Unternehmens, die das Handelsblatt bekommen hatte, haben das deutlich gezeigt. Und das Handelsblatt hat bei der Berichterstattung über das Tesla-Leck den Vogel abgeschossen, heißt es hier. Die Überschrift der Titelseite war: Mein Autopilot hat mich fast umgebracht. Untertitel: Tesla-Files nähren Zweifel an Elon Musks Versprechen. Ein Datenleak mit rund 100 Gigabyte an internen Informationen aus dem Unternehmen bringt Tesla jetzt in Bedrängnis.
Ja, da lobt man sich doch seinen alten 41 Jahre alten Diesel. Der ist nämlich 41 Jahre alt mit 72 zornigen PS, die an der Hinterachse zerren. Aber das Ding hat nicht einmal eine Elektronik, sondern eine Elektrik plus minus Masse. Und man braucht einen 13er Schlüssel und einen Hammer, dann kann man das Ding sogar reparieren. Und unterm Strich gesehen, aufgrund des Alters und der langen Laufleistung, ist das ökologisch vermutlich das vernünftigste Auto, was fährt.
Ja, und ganz am Ende dieser Sendung kommen wir, du hast das vorher schon genannt, Andreas, also dieser Drohnenangriff, der sich dann auf einmal rückwärts gewandt hatte. Und es gibt wieder eine neue Stellungnahme von hunderten Experten für künstliche Intelligenz, die vor den Gefahren warnen. Und es heißt in diesem Schreiben, es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern, auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien oder Nuklearkrieg.
Ja, und das sollte man sich wirklich vor Augen führen. Das geht auch um diejenigen, die Dinger selbst installieren und die diese Agenda durchführen, dass sie selbst irgendwann zu denjenigen gehören, die dieser eigenen programmierten Wechselwirkung in diesem Fall sogar dann das Nachsehen haben.
Ja, ihr Lieben, der Mensch ist wie der Zauberlehrling. Walle, walle und so weiter und wird die Geister irgendwann nicht mehr los. Wir sollten uns den guten Geistern zuwenden und unseren Geist erfrischen, vielleicht mit einem Gang durch den Regen, Andreas.
Ich weiß nicht, also auf Regen habe ich jetzt keine Lust. Die letzten Tage war ein bisschen viel Regen, aber wir werden es trotzdem schön machen. Man kann auch drin sitzen und raussehen.
Also man soll ja auch vom Mairegen wachsen. Ach so, es ist ja gar kein Mai mehr.
Und außerdem bin ich groß genug.
Sagte der Herr Popp, eilte aus dem Raum und bediente den Kaffeeautomaten. Wir hören uns wieder, hoffe ich jedenfalls, beim Abendgebet. Bis dahin.
Ciao, ciao, tschüss.